Moin. So, lass uns mal ein Bonusbierchen aufnehmen. Und das heutige Bonusbierchen wird gesponsert von Bremer Baustoffe.
Da ist mein Leben. Hier komm ich her.
Willkommen zu einem weiteren Bonusbierchen morgens, Freitag und wir haben viel zu früh, Dennis, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das sollten wir irgendwann nur noch mittags ab 13 Uhr machen.
Ja, natürlich wieder hier Dennis Heger und dann wisst ihr schon, was auf euch zukommt, nämlich wieder ein bisschen Politik.
Ja.
Aber Politik so ein bisschen auch lustig und zum Anfassen, oder?
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Stell doch mal unseren Gast, der heute da ist, vor. Das Privileg hattest du ja schon zweimal vor, jetzt darfst du drittes Mal raushauen.
Ja, heute bei uns ist Peter Müller, der Direktkandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Und am besten stellt er sich wie immer selbst vor.
Ja, Peter, bist du ja schon.
Ein guter, generell ein guter Name. Bist du Bottropper?
Nein, ich bin 1961 in Winterberg geboren. Oh. Ich bin also Sauerländer.
Skifahrer.
Auch als Kind, auch irgendwann mal später noch, aber dann halt leider schon lange nicht mehr.
Okay, also Politik, wie bist du dazu gekommen?
Das geht ja jetzt schnell, da lass da ja 60 Jahre meines Lebens.
Komm, dann hau mal deine 60, dann hau deine 60 Jahre mal raus, wie du von Winterberg hier hingekommen bist ins Ruhrgebiet.
Als kleines Kind natürlich mit meinen Eltern. Mein Vater hat in Essen Arbeit gefunden und vor allen Dingen hat er, weil er kein Unternehmermensch ist, hat er sich aus dem Familienbetrieb rausbezahlen lassen und hat damit eben halt eine Existenz im Ruhrgebiet aufgebaut.
Okay.
Kleine Familie, waren es insgesamt dann mal 4 Kinder und haben im Essener Süden gewohnt. Da bin ich groß geworden.
Oh, Essener Süden. Mhm. Weiß ja schon mal was.
Wir nähern uns.
Wir nähern uns, ganz genau. Und generell dann da aufgewachsen, Schule, was machst du beruflich?
Da bin ich aufgewachsen, Schule, Abitur, dann in Essen Vermessungswesen studiert, auch das allererste Mal, da kommen wir später nochmal zu, Verwaltung von innen kennengelernt, weil ich ein Praktikum beim Vermessungsamt der Stadt Essen machen durfte.
Und warst erschrocken?
Überrascht.
Ich war überrascht.
Und später dann auch noch ein Praktikum auf der Zeche Westerholt gemacht, also 3 Monate eingefahren als Markscheider. Da habe ich dann auch etwas kennengelernt, was heute vielen Menschen gar nicht mehr möglich sein wird, weil es geht ja keiner mehr 1000 Meter unter die Erde hier.
Das ist so.
Dann,
was ist ein Marktscheider?
Ein Marktscheider ist ein Vermesser unter Tage. Habe dann aber Fernweh bekommen und während des Studiums habe ich ja schon Taxi gefahren. Musste ja irgendwie auch mein Geld verdienen und irgendwie für mein Auskommen sorgen. Habe dann als Fernfahrer Europa kennengelernt.
Ist so, du warst LKW-Fahrer.
Ich bin 4 Jahre lang mit dem LKW durch Europa.
Bist du auch einer, der mit 82 auf der Mittelspur oder auf der linken Spur überholt hat?
Also früher waren die LKWs noch nicht so schnell. Da ist man froh, wenn die schwer beladen waren, dass man mit 25 den Berg hochgekommen ist.
Ja, okay. Also ist so, ja. Also okay. Du bist durch ganz Europa gefahren. Das ist ja schon mal ganz cool. Da lernt man ja auch die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Länder, die verschiedenen Menschen da kennen.
Ja, machen wir mal eine Einschränkung. Ich bin durch Westeuropa gefahren, weil da gab es so einen komischen eisernen Vorhang.
Ach ja, den gab es ja da damals noch, ne? Stimmt. Bist du denn auch schon so sprachgewandt, dass du alle möglichen Sprachen sprichst, oder?
Nein, ich habe nur von allen Ländern das Geld, die einzelnen Münzen in der Tasche gehabt. Es gab ja den Euro noch nicht.
War ja auch. Stimmt, ja. Eieiei. Ja gut, okay. Du bist weit rumgekommen und bist dann irgendwann zur Politik gekommen.
Ich wollte mich selbstständig machen, weil ich in der Jugendarbeit viel auch Ferienfreizeiten etc. gemacht habe und habe mir dann überlegt, ich werde selbstständiger Busfahrer und mache irgendwelche Ferienfreizeiten und habe das ganze Geld, was ich beim LKW-Fahren verdient habe, auf die Kasse gelegt und angespart und habe auch den Busführerschein gemacht. Ich habe so eine Tauglichkeitsprüfung bei der Industrie- und Handelskammer gemacht, dass man Busunternehmer werden kann und habe dann aber irgendwann überlegt, ich folge dann doch wohl mehr meinem Vater, ich bin kein Unternehmertyp, ich kann mich gar nicht selbstständig machen. Und habe dann eine Chance wahrgenommen, das viele Geld auf der Kasse und habe den Flugschein gemacht. Allerdings, das ist so eine Leidenschaft von mir, allerdings, wie ich da hingekommen bin, ich habe meinen Onkel besucht in Papua-Neuguinea. Er ist ein Missionar gewesen. Mittlerweile lebt er nicht mehr.
Okay.
Und dort konnte man das letzte Stück nur noch mit dem Flugzeug reisen.
Mhm.
Und der Pilot, der mich zu der Missionsstation hinbringen sollte, da gab's einfach nur einen Landestreifen aus Muschelkalk. Kein Abfertigungsgebäude, kein gar nichts. Der hätte sich auch beinahe auf dem Hinweg verflogen. Weil ich war ja Vermesser, ich hatte mich mit Karten vertraut gemacht. Ich hatte mir angeschaut, wie er muss noch über die Bucht rüberfliegen auf die andere Seite. Und als ich dann im Flugzeug saß, ich durfte vorne neben ihm sitzen, war ein kleines Flugzeug.
Mhm.
Ich ging ja auch mit meinem Gepäck auf die Waage, weil die Personen wurden gleich mitgewogen, ob sie auch alle ins Flugzeug passen.
Okay.
Und er schafft es nicht über die Bucht. Er wollte vorher eindrehen und wollte irgendwie den Landeplatz suchen. Und ich und die Einheimischen an Bord gaben Zeichen, nein, nein, du bist hier falsch, du musst noch auf die andere Seite. Und da, als ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, ach, das kannst du auch.
Ja, klar, kein Problem.
Klar. Fliege ja selbst.
Ja, und habe mich in Essen-Mühlheim am Flugplatz zur Flugschule angemeldet. Und da ist dann wieder etwas passiert. Und das ist dann so der Kick, der so das erste Mal Richtung Politik zeigt. Und zwar habe ich da im Gang vor den Theoriestunden etc. die Fluglehrer kennengelernt, die im Nebenjob arbeiten und im richtigen Job Verkehrsluftfahrzeugführer sind.
Okay.
Also mit großen Flugzeugen durch die Gegend fliegen. Und die unterhielten sich über ein System, welches man in 1990er Jahren entwickelte, welches die Luftfahrt sicherer machen sollte, weil es hatte in der Zwischenzeit immer mehr Flugzeuge in der Luft, schwere Unglücke gegeben. Flugzeuge waren zusammengestoßen, weil die Flugsicherung, die Fluglotsen, irgendwo mal, so sind die Menschen halt, einen Fehler gemacht haben und etwas übersehen haben. Und dann hat sich die Industrie zusammen mit den Fluggesellschaften ausgedacht, wir bauen ein System, was den Piloten im letzten Moment die richtige Reaktion zeigt. Sie müssen entweder steigen oder sinken. Der Einzige, der noch hätte mitmachen müssen, wäre die Verwaltung oder die Flugsicherung, oder zu der Zeit war das staatlich, die Politik gewesen.
Ah, okay, und die haben sich da so ein bisschen quergestellt, oder?
So ein bisschen quergestellt ist gut, das hätte international vereinbart werden müssen. Das war so 1990, 91, als ich davon erfuhr. Und 2002, 2003 ungefähr ist dann das Unglück passiert, auf das alle 12 Jahre lang gewartet haben, in Überlingen über dem Bodensee. Da sind nämlich zwei Flugzeuge zusammengestoßen. Das System zur Unfallvermeidung hatte richtig funktioniert, aber der eine Pilot hatte vom Lotsen die falsche Anweisung bekommen. Und dann hat es nochmal 3 Jahre gedauert, bis die Politik endlich die Regeln international gültig gemacht hat, die es braucht, um mit diesem System umgehen zu können.
Und da hast du gedacht, du müsstest dich da eigentlich auch einfach aktiv drum kümmern, dass solche Gesetze, unter anderem mal für dich relevant, das Fluggesetz, umgesetzt werden und solche Sachen angegriffen, also nicht angegriffen, sondern angegangen werden.
Das war die Erkenntnis, dass die Politik oft aus Gründen, aus vielen Gründen, nicht in der Lage ist, das Vernünftige zu tun. Viel, viel später, ich habe bei der Spedition gearbeitet, ich bin als Disponent gewesen, ich habe dann bei einer gut funktionierenden Firma in den Sack gehauen, bin in eine kleine Flugschule gegangen, habe meinen Traum vom Fliegen irgendwie verwirklicht, bin dann in eine große Flugschule gegangen, weil ich mittlerweile genug Erfahrung hatte, bin selber dann der Fluglehrer geworden, der Verkehrsluftfahrzeugführer ausbildet. Und bin dann noch in der Medienagentur gewesen, habe als Projektmanager gearbeitet und habe dann aber irgendwann mal, weil ich älter wurde, gedacht, ich möchte gerne in den sicheren Hafen des öffentlichen Dienstes. Und weil ich genug Menschen kennengelernt habe, bin ich in die Verwaltung gegangen, bin ins Ministerium gekommen. Und jetzt auf einmal habe ich von innen verstanden, warum Politik oft nicht funktioniert.
Okay, da können wir gleich auf jeden Fall. Warum? Es ist ein gutes Ding. Warum funktioniert Politik manchmal nicht? Bündnis 90 Die Grüne und Fliegen, passt da zusammen? Dennis?
Das ist meine Frage. Wie kriegst du das zusammen? Und vor allen Dingen gibt's da irgendwas, wie man das vielleicht modernisieren kann, das Ganze? Und
ja, die Frage habe ich mir dann natürlich auch irgendwann selber gestellt, weil klar, der Mensch hat irgendwelche Leidenschaften oder ähnliches. Fliegen ist meine Leidenschaft, oder darunter steckt eigentlich die viel größere Leidenschaft, den Überblick zu haben, das Ganze zu betrachten. Darunter steckt noch die Leidenschaft, aus meinen Kindertagen in der Natur zu sein, und das passt dann tatsächlich irgendwann nicht zusammen. Und ganz deutlich ist meine tiefste innere Überzeugung, wir müssen aufhören, Öl, Gas und Kohle zu verbrennen. Und zwar
in Flugzeugen wird das also
schwierig, ne? Ja. Insgesamt. Und zwar, man sagt, 250 Jahre ist die Menschheit groß geworden und hat sich auf dieser Erde maßlos vermehrt, weil sie eben halt diese günstige Energie hat. Und jetzt haben wir 25 Jahre Zeit, um davon wieder wegzukommen. Wir müssen also jedes Jahr 4% weniger Öl, Gas und Kohle aus der Erde graben. Wie macht man das beim Fliegen? Fliegen hat viel mit Sicherheit zu tun. Fliegen hat viel mit, wir müssen anfangen und wir müssen das irgendwie erproben in kleinen Räumen oder so. Und da gibt es dann tatsächlich etwas. Es gibt kleine Elektroflugzeuge. Natürlich noch nicht in Deutschland. Das sind dann erstmal die Schweizer gewesen, die damit angefangen haben. Aber sie haben etwas gemacht. Sie sind mit einem Elektroflugzeug vom Zürichsee bis zur Nordsee geflogen und wieder zurück.
Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, wenn du zum ersten Mal so einen Personenflieger hast und die sagen, passen Sie auf die Tickets, 50% ist aber der erste Flug, gucken wir mal.
Genau, und vor allen Dingen, die sind ja auch nicht in einem durchgeflogen, ja. Die sind auf dem Hinweg 10-mal und auf dem Rückweg 11-mal zwischengelandet, aber sie sind durch Nordrhein-Westfalen gekommen. Und dann habe ich mir, mein eigener Chef, der Referatsleiter, gar nicht so begeistert von der Elektrofliegerei, dann habe ich mir die Referatsleiterin vom Nachbarreferat geschnappt und habe gesagt, wir fliegen jetzt, wenn die durch Nordrhein-Westfalen kommen, dann fliegen wir zu den Flugplätzen, wo die sind und gucken uns das Ganze mal an.
Ah, coole Idee.
Es waren fast keine Piloten vor Ort. Piloten haben Angst vorm elektrischen Fliegen.
Ist so. Ja klar, pass auf, kann ich mir schon vorstellen. Alles, was, also erst haben sie Angst vorm Elektroauto, jetzt kommt Fliegen dazu.
Ja, die Elektroautofahrer, die waren dort, die fanden das spannend.
Ja klar.
Und dann habe ich anschließend im Ministerium alle Hebel in Bewegung gesetzt und gesagt, ich möchte gerne, dass wir in Nordrhein-Westfalen auch so ein Elektroflugzeug haben. Das war gar nicht so einfach, aber am Ende, ich glaube fast ein Jahr später, ist es mir dann gelungen, es gibt ein Forschungsprojekt in Aachen mit der Fachhochschule Aachen und mit der Flugschule in Aachen und dorthin sind zwei Elektroflugzeuge gekommen. Und nicht viel später hat eine Flugschule in Essen auf den gleichen Zug aufgesprungen und hat für ihre Pilotenausbildung ein Elektroflugzeug angeschafft. Das heißt, wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen drei Elektroflugzeuge.
Okay, jetzt kommen wir mal, nachdem wir jetzt so grob wissen, wie du so tickst. Also du fliegst gerne, bist bei den Grünen. Dennis, hau doch mal jetzt hier so eine fundierte Frage raus, weil wenn ich jeweils stelle, kommt dann meistens immer nur so.
Nee, mich interessiert jetzt noch ein anderer Punkt. Was machst du in welchem Ministerium, dass du Einfluss darauf hast, wo Elektroflugzeuge hinkommen?
Elektroflugzeugministerium, glaube ich.
Ja, ja, klar, das gibt's, ne, Pete? Ja, okay, so wir wissen, warum ich hier bin, ne?
Meine Kollegen sagen immer, sie wären im Verkehrsministerium. Das stimmt gar nicht so ganz. Das Verkehrsministerium ist vom Umweltministerium eingekauft worden. Ich bin also in der Luftverkehrsabteilung im Umweltministerium. Und eigentlich ist meine Aufgabe, die Flughäfen Köln-Bonn, Düsseldorf und Münster zu überwachen, zusammen mit meinen Kollegen. Und nebenher, das mag jetzt für eine Behörde oder für eine Verwaltung ungewöhnlich sein, habe ich mir selber noch Aufgaben gesucht. Und das sind eben halt die innovativen Themen im Luftverkehr.
Okay.
Und dazu gehört unter anderem auch, mit Elektroflugzeugen zu fliegen.
Also wir haben ja jetzt hier in Bottrop auch den Flughafen, ne? Da kannst du, bist du da auch unterwegs mit deinem mit deinen Maschinen? Bist du auch schon mal gestartet, Schwarze Heide?
Also ich bin von Aachen kommend über Mönchengladbach, da habe ich nachgeladen bis Dienstlaken, Schwarze Heide gekommen und habe dort das Flugzeug für 4 Tage stehen gehabt und bin von da aus dann nach Marl, nach Stadtlohn, nach Essen geflogen und habe das so ein bisschen herumgezeigt.
Ja. Okay, das könnte ja was mit den Zielen unserer Region auch zu tun haben, ne?
Auf jeden Fall. Was hast du bei den Grünen gemacht? Also wie bist du dahin gekommen, dass du jetzt der Direktkandidat bist? Wie war der Weg?
Also als ich ins Ministerium gekommen bin, habe ich festgestellt, wie unsäglich schwierig es sein kann, wenn man Dinge verändern will. Man läuft gegen Barrikaden oder Hindernisse, die sich plötzlich aufbauen von dem Moment an, wo jemand erkennt, uch, da ist ja einer, der will hier etwas verändern. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt aus meiner Jugendzeit. Es gibt so ein Spiel, so ein Brettspiel, das heißt Malefiz.
Ja, ja, klar.
Genau, das ist das Erste, was ich mir gekauft habe und in mein Büro gestellt habe, um auf die Leute zu zeigen, die mir gerade wieder eine Barriere aufbauen und sagen, du stellst mir gerade so ein Steinchen in den Weg und ich würfel einfach die richtige Zeit und ich räume das Steinchen an die Seite. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant und ich bin wirklich, also wenn es sofort nicht klappt, dann klappt's morgen oder übermorgen.
Ja, also das ist schon mal wichtig, dass man auch Zähne zeigt, dass man auch beharrlich ist, dass man an Problemen dran bleibt.
Ja, noch viel wichtiger, dass man den Leuten zeigt, es macht keinen Sinn, hier weiter zu kämpfen, du verlierst sowieso.
Auch nicht schlecht, eine gute Kampfansage generell, ne? Also
also lass es gleich sein.
Ja. Bist du wie wenn du jetzt hier an den Start gehst, wie gesagt, wir hatten den Dustin Tix und den Niklas Kappe ja hier. Wie schätzt du denn deine Chancen so ein, dass du hier in unsere Region als Direktkandidat für uns nach Berlin ziehst?
Jetzt machen wir nochmal erstmal vorne weiter.
Aber nicht in Papua Neuguinea.
Wie ich dann zur Politik gekommen bin, dass ich in der Verwaltung eben halt gedacht habe, ich bin ja nur Sacharbeiter, ich muss mir Wege suchen, wenn der eine Vorgesetzte nicht, dann an dem anderen und bis zur Hausspitze hoch. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du gehst jetzt mal dahin, wo die Politiker herkommen oder die Minister herkommen und guckst dir mal die Partei von innen an. Und das war dann der Moment, wo ich in die Grünen eingetreten bin.
Ah, okay.
Und dort habe ich dann, das ist jetzt nicht hier so lokalpolitisch, aber ich bin dann sehr schnell in die Landespolitik gegangen und in die Bundespolitik gegangen und habe in Arbeitsgemeinschaften mitgemacht bei meinem Thema, bei der Mobilität. Und habe aber hier vor Ort den Kreisverband kennengelernt und habe dann angefangen, eben halt auch hier in der Stadt die Dinge kennenzulernen. So dass ich also jetzt, gehen wir den anderen Weg, vom Bund zum Land zur Kommune, ja, einen ziemlichen Überblick habe, wie es funktioniert.
Okay.
Ich habe das Motto gelesen, vielleicht passt das dazu, Bundestagswahl ist auch immer Kommunalwahl. Und kannst du das mal erklären, weil das habe ich gelesen und kann da, also verstehe es, aber was ist damit gemeint?
Dass derjenige, der im Bund gut vernetzt ist, für seine Kommune zu Hause immer irgendetwas herausreißen kann. Ich glaube sogar, das kriegen wir hier im Ruhrgebiet manchmal gar nicht so richtig hin. Da fehlt noch so ein bisschen. Also mir fallen da die Bayern ein, die ihre Verwaltung auf Vordermann haben. Und wenn irgendwann zum Jahresende noch Gelder über sind, dann alle Leute am Start haben, um das noch abgreifen zu können. Und so ähnlich auf die Dinge vorbereitet zu sein, so ein bisschen in die Zukunft zu denken und zu wissen, wo passiert was und dann eben halt auch hier die Stelle zu haben, wo es hingehen kann. Das stelle ich mir vor.
Okay. Jetzt nochmal zu meiner Frage. Sind wir jetzt am richtigen Zeitpunkt?
Einverstanden.
Okay. Wie schätzt du denn deine Chancen ein?
Also wir nennen uns ja nicht nur die Grünen, sondern wir nennen uns Bündnis 90 die Grünen. Wir sind Bündnispartei. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass wir das alleine nicht stemmen können.
Okay.
Und deswegen kämpfen wir darum, einen möglichst großen Anteil zu haben. Ich weiß nicht, wie groß der wird, aber je größer er wird, umso größer ist unser Einfluss.
Okay. Bist du fertig mit Essen, Dennis? Willst du weitermachen, oder?
Entschuldigung, dass ich mich hier mit den Sachen beschäftige, die ich gleich fragen werde. Fragen wir direkt, wie schätzt du so ein Ergebnis ein? Und also nicht nur von dir, sondern jetzt auch von, was passiert im Bund? Was, ne, ist jetzt nicht mehr lange hin und was kommt da für ein Ergebnis raus? Wer macht nachher ein Bündnis mit wem?
Ja, das sind dann so Fragen, die soll man ja am liebsten gar nicht so richtig gut beantworten. Also ich weiß, ich berichte mich darauf ein, dass das eventuell gar nicht die letzte Wahl oder dass die nächste Wahl gar nicht in 4 Jahren sein wird, sondern dass sie vielleicht in 2 oder 3 Jahren sein wird. Und dass wir das Ergebnis, was wir jetzt nach Hause tragen, dass wir uns eigentlich jetzt schon auf die nächste Wahl vorbereiten können.
Aber was, wenn du da gehst, dann nach Berlin gehst, was würdest du denn für unsere Region hier verändern, besser machen? Weil Kernthema, habe ich jetzt rausgehört, ist irgendwie Mobilität, da kommst du halt zu deinen Ursprüngen. Aber was ist so eine Sache, die würdest du für unsere Region hier versuchen, besser zu machen?
Also ich möchte erst nochmal vorher auf den, was da gerade abgeht oder so. Mhm. Wir haben auch Polizisten bei uns, bei den Grünen, die wissen ungefähr, wo es dran mangelt. Und ich habe ja vorhin erzählt, wie schwierig es manchmal ist, in Behörden oder da, wo Entscheidungen gefällt werden, das, was notwendig ist, umzusetzen. Und ich glaube, es liegen ganz viele Ideen auf dem Tisch, wie man unser Problem oder alle meinen, dass das unser Problem wäre, wie man das bewältigen könnte. Und es geht darum, diese Ideen endlich umzusetzen. Also dafür zu sorgen, dass unsere Polizei uns zum Beispiel auch beschützen kann. Das ist zu dem einen Thema. Zu dem anderen Thema, was ich mir hier für unsere Region vorstelle, man muss schauen, was ist die Stärke? Also zum Beispiel Bottrop ist mal die Stadt in Deutschland gewesen, wo die meiste Energie aus der Erde gegraben wurde. Das wollen wir nun halt nicht mehr machen. Aber Deutschland lebte von Bottrop. Und Bottrop sollte sich mal hinstellen und sollte stolz darauf sein, dass Bottrop diesen Wert gehabt hat. Und vielleicht müssen wir jetzt hingehen und müssen das nicht mehr mit den fossilen Stoffen machen, sondern vielleicht können wir hier mit erneuerbaren Energien auftrumpfen.
Aber du würdest jetzt hier keine Windräder auf jede Halde machen, oder?
wir haben, was immer auch da an erneuerbaren Dingen geschehen kann, wir haben ja zum Beispiel in Bottrop die Hochschule Ruhr-West, die sich genau mit diesen Dingen beschäftigt.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Die führt auch ein Schattendasein. Das kann man auch ein bisschen nach oben peppen. Und vor allen Dingen, da gibt es junge Leute, wir sind ja dort gewesen, wir haben ja auch Podiumsdiskussionen gehabt, die brennen darauf, mit neuen Ideen die Welt zu verändern. Und da würde ich dafür sorgen, dass das dann auch wachsen kann.
Das ist ein guter Punkt. Die HRW wirklich, Dennis, die ist ja wirklich total unterm Scheffel. Ne? Die wird gar nicht so genutzt, wie die eigentlich genutzt werden könnte. Ne?
Ja, das ist ein Thema, das müssen wir uns auch in Bottrop tatsächlich angucken. Also das ist wirklich so, wie du sagst, so ein Schattendasein. Ich wusste das auch nicht. Ich habe mich jetzt da mehrfach mit beschäftigt, wie viele Studenten da sind und sowas, mit welchen Themen die sich beschäftigen, dass das hier so ein Hightech-Standort ist. Also das war mir so nicht bewusst. Ich habe es immer gelesen. Und deswegen, da hast du, glaube ich, vollkommen recht, dass das so ist. Darf ich nochmal fragen, bei der Podiumsdiskussion in der HRW, wie hat sich das für dich angefühlt? Also du warst da mit Dustin Tix und Niklas Kappe und ihr musstet euch den Fragen, also A, von den Professoren, das waren schon Themen, die da waren, also da habe ich auch erst gedacht, oh, das ist hier gar nicht so eine Larifari-Diskussion, sondern hier kommt ja richtig Druck auf den Kessel und wie hat sich das für dich angefühlt, da zu sitzen und wie war das?
Ich kannte die Hochschule Ruhr-West vorher nicht und ich habe mich da richtig, richtig wohl gefühlt. Und das hat mir echt Spaß gemacht und das war so ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft.
Ja. Okay, das ist doch schön. Deine Stärken, habe ich rausgehört, ist auf jeden Fall Beharrlichkeit, Gedächtnis wie ein Elefant. Und wenn man ein Ziel hat, wofür man kämpft, kämpfst du dann auch, bis der letzte Stein weggeräumt ist. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Punkt. Das braucht man halt als Politiker auch, ne?
Ja, also ich habe Ideale, ne? Und ich bin aber nicht verbissen. Also ich weiß, dass man sich an Idealen ausrichtet und danach richtet. Und ich kann mit Sicherheit auch zwischendurch meinen Kurs an die Realitäten anpassen.
Das ist ein guter Punkt, an die Realitäten anzupassen, ist ja manchmal auch, ne, wenn man da so einen eingezeichneten Weg in seinem Kopf hat und dann einfach merkt so, ja, okay, ist jetzt nicht ganz so realistisch, lass mich mal ein bisschen überdenken. Ist natürlich auch heute, denn es ist natürlich irgendwie witzig, dass wir heute jemanden von Bündnis 90, die Grünen, können wir nicht einfach immer die Grünen sagen, ist viel kürzer, am Tag des Mettbrötchens da haben, oder?
Ja.
Oder? Ja. Aber isst du Mettbrötchen?
Ja, ich esse auch manchmal Mettbrötchen.
Ist so, ne? Mit Zwiebeln,
ja.
Ne?
Ja, auch manchmal mit Zwiebeln. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie vom anderen Stern. Ich bin ein ganz normaler Mensch.
Ey, das ist ganz wichtig. Also ich finde es das wichtig, dass man auch mal einfach so dieses Ding beleuchtet. Man ist nicht mal gleichzusetzen, wenn man bei den Grünen ist, dass man automatisch Veganer ist. Man fliegt nicht in Urlaub, sondern reitet. Und keine Ahnung, das ist halt, sind auch ganz normale Menschen. So, das wird ja immer total überdramatisiert manchmal.
Wir sind ganz normale Menschen und wir können ganz normal mit Veganern zusammenleben.
Könnt ihr.
Mein Gott, wir verteufeln die nicht.
Ist ein Leben
wir umarmen
möglich.
Die, wir gehen mit denen zusammen essen. Wir finden einen Weg, dass sich jeder dabei wohlfühlt.
Ich
wollte aber noch mal einmal zurück zur Hochschule Ruhr-West. Da haben wir ja jetzt den Teil der Akademiker angesprochen oder so. Ich bin, weil ich ja für Innovationen etc. zuständig bin und weil hier in Nordrhein-Westfalen gerade eine ganze Zeit lang alles, was mit Innovationen zu tun hatte und so ins Rheinische Revier geflossen ist, an ziemlich viel Geld, was man da hinbringen kann. Und da immer auch die große Frage gewesen ist, okay, was machen wir denn mit den Handwerkern, mit den Industriearbeitern? Und auch da, glaube ich, gibt's hier in Bottrop erstmal ein großes Potenzial. Und ich glaube auch einen großen Bedarf, mit diesen Leuten wirklich was zu machen und denen Arbeitsstätten, Firmen, Neugründungen etc. hinzustellen, dass die auch in die Zukunft gehen können. Und wenn die Leute dann was zu tun haben, dann haben wir, glaube ich, auch mit Blick auf die Demokratie ein viel besseres Umfeld.
Es ist sehr diplomatisch ausgedrückt, weil ich finde, wenn Leute was zu tun haben, also es implementiert ja auch so ein bisschen, wenn die Langeweile haben, gucken die zu viel auf Social Media und kriegen irgendwelche Scheiße in die Birne, ne?
Ich habe gestern mit jemandem im Zug gesessen, der im Flüchtlingsheim lebt, wohnt. Ganz, ganz, ganz gebrochenes Deutsch, aber er hat sich redlich Mühe gegeben und der hat mir von seinem Tagesablauf erzählt. Das war echt erschreckend.
Ei, okay.
Da findet nämlich nichts statt.
Tja.
Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn diese Menschen irgendwann ganz wilde Fantasien haben. Das ist unser Problem.
Aber zu dem Thema, wie zufrieden oder wie findest du die bundespolitische Grünen-Arbeit gerade? Also ich denke da jetzt gerade an den 10-Punkte-Plan für Sicherheit zum Beispiel, den Herr Habeck vorgestellt hat oder auch diese Deutschland-App. Das sind ja Sachen, die ja schon krass sind, aber wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
Also der 10-Punkte-Plan ist ja aus langen Überlegungen entstanden, um die wir auch selber gerungen haben. Und den 10-Punkte-Plan finde ich sehr, sehr gut und notwendig. Und der ist ja auch von Leuten mit erdacht worden, die eben halt aus dem Metier kommen und wissen, was da notwendig ist und was endlich passieren muss. Und zu der Deutschland-App, ich habe schon, als ich Disponent war, habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, ein Kopiergerätehersteller, und der wollte seine Arbeit digitalisieren. Dann hat er eine Abteilung mit 5, 6 Leuten über 3 Jahre ein Programm programmieren lassen, und die haben wenig mit den eigentlichen Nutzern zusammengearbeitet. Die haben, ich weiß nicht, ob jemand das aus dem Digitalen kennt, wenn man morgens das Programm aufmacht und programmiert und abends wieder abschließt, dann muss man 2 Stunden alles aufmachen, 2 Stunden zum Schluss wieder alles zumachen, und zwischendurch hat man 4 Stunden gearbeitet. Das ist nicht effektiv. Und wenn man bereit ist, mal so ein bisschen flexibel die Arbeitszeiten zu gestalten, mal einen langen Tag arbeiten, dafür den nächsten Tag nicht, dann kann man 2 Stunden aufmachen, 8 Stunden programmieren, 2 Stunden wieder zumachen, ist viel, viel effektiver. Das Programm ist nicht eingeführt worden, das ist am Tage des Einführens ist das gekippt worden, und ich habe dann mit einem Programmierer aus der Nachbarabteilung, haben wir beiden uns zusammengetan, sind an den Chef herangetreten, haben gesagt, wir machen das jetzt, und wir haben ein halbes Jahr gebraucht und haben dann die Firma digitalisiert. Also ich habe da so ein bisschen Erfahrung mit. Jetzt bin ich in der Verwaltung, die auch so ein bisschen mit Digitalisieren auf Kriegsfuß steht. Und ich kenne das ja auch unter meinen Kollegen und vor allen Dingen auch unter den Kollegen, von denen ich weiß, dass sie in der Grünen Partei sind. Wir sind dem Digitalisieren gegenüber sehr, sehr offen, und wir glauben auch, dass das einer der Wege, die man braucht, um aus dieser Lethargie herauszukommen.
Also ich finde die Idee gut. Ich finde das jetzt ein bisschen einfach. Es ist einfach so, wählt die Grünen, dann kommt die Deutschland-App. Also ich glaube, die dahinterliegenden Prozesse sind ja eher das Problem, als eine schöne App zu machen. Aber wie gesagt, ja.
Wenn die Hörer das hören, können die sich ja auch mal über die Deutschland-App informieren, weil wir können jetzt hier nicht 3 Stunden über...
Ach so, ich hatte was vorbereitet.
Ja, ich weiß, du singst gleich auch noch, ne?
Ja, und tanzen. Meine Kernkompetenzen.
Die Deutschland-App ist ja nur ein Prinzip,
ja,
Dinge zu vereinfachen.
Ja,
und zu automatisieren.
Also ganz ehrlich, das brauchen wir definitiv, die Digitalisierung, Implementierung von KI. Wir brauchen einfach ein effektives und schnelles Deutschland, das relativ zügig auf Prozesse reagieren kann. Es kann ja nicht sein, dass wir für eine Bordsteinabsenkung 1 Jahr brauchen, bis der genehmigt ist. Das geht ja nicht. In der Zwischenzeit, so hat Konstantin Buschmann das in der aktuellen Folge gesagt, in der Zwischenzeit haben die da 14 neue Gebäudekomplexe irgendwo anders auf der Welt gebaut, und wir diskutieren darüber, ob hier irgendwo, weiß ich nicht, Wildklee wecken muss oder nicht. Das geht nicht. Das müssen wir einfach, diesen Staub dieser Bürokratie, den müssen wir da einfach rauskriegen.
Ja, man kann ja nur an einer Stelle anfangen und kann mal ein großes, gutes Beispiel machen und kann das dann auf alle anderen Bereiche übertragen. Und ich glaube, der Bereich, wo die Grünen wirklich erfolgreich waren, das ist eben halt die erneuerbaren Energien. Da haben wir die Richtung geändert, weil es wurde ja immer schwieriger gemacht, irgendwo irgendetwas aufzustellen. Ich habe zu Hause 500 Tage gebraucht, bis ich alle Genehmigungen durch hatte und mit allen einverstanden war, dass ich mir 2 Ladeboxen in den Garagenhof baue.
Hammer.
Und es hat dann 5 Tage gedauert, bis die Arbeit vollrichtet war.
Ja, ist ja lächerlich.
Das heißt, 100-mal länger, als es eigentlich dauert. Und da müssen wir wohl, glaube ich, etwas schneller werden.
Nein, das geht nicht so, ey. Weil das Einzige, wo sie schnell sind, ist, wenn wir Steuerrückzahlung haben, dann sind die schnell dabei, ey. Ja, ist er so.
Ja. Okay.
Oh, warte mal raus, ich bin der Wutbürger. Ja. Komm, aber wo ich jetzt hier gerade so den Wutbürger mime, mache ich natürlich nicht. Ist nicht Politik inhaltlich und wenn man so tief in die Politik reingeht, eigentlich für die heutige Zeit oder wie man daran geht, gar nicht mehr angemessen? Weil man sieht ja eigentlich, dass man mit oberflächlicher, populistischer Politik auf Social Media mit kurzen Ansagen viel mehr Leute erreicht, als wenn man wirklich Kernthemen sich damit auseinandersetzt, auch wirklich bespricht, dann müssten die Leute ja auch mal sich dafür interessieren.
Oh, jetzt müssten wir 2 Hütten mieten, viel Bier kaufen und dann könnten wir 14 Tage darüber reden.
Ist so, ne?
Aber ich gebe dir recht, ja, aber eben halt, es ist nicht populistisch einfach da rauszukommen. Aber alleine der Wille zählt und dann kann man Schritt für Schritt gehen und dann sind wir wieder bei der Beharrlichkeit.
Ja.
Jedes kleine Erfolgserlebnis ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dann sind wir übrigens, das möchte ich mal gerne dafür ein bisschen Wahlwerbung machen, ne?
Also, ja, klar, deswegen bist du hier.
Wir sind ja immer alle schuld, die Grünen, für alles. Und die Ampel wird so verteufelt. Und wenn wir die 3 Jahre nicht dabei gewesen sind, dann hätte es viele Dinge nicht gegeben. Es hat viele kleine Veränderungen gegeben. Das ist gut gewesen. Und heute wird im Bundesrat auch noch mal, ich hoffe, das ein oder andere beschlossen, wo wir Grünen stark dran mitgearbeitet haben. Und ich bin ja auch, dadurch, dass ich mich auf Bundesebene beteiligt habe, bin ja auch schon oft in Berlin gewesen und in den Abgeordnetenbüros gewesen. Und ich habe deren Geschichten gehört. Die sind nämlich so wie ich. Die sind beharrlich und kämpfen um jeden kleinen Meter, den sie erreichen können. Und die haben echt Gas gegeben.
Habeck schon mal getroffen?
Ja.
Und?
Er hat gesagt, also als er auf seiner allerersten Veranstaltung war, mit seinen ganzen Ideen gekommen ist, hat man ihm erstmal gesagt, das ist alles Quatsch, was du da erzählt hast. Und dann ist aber beharrlich gewesen.
Okay.
Ich möchte noch was anderes fragen. Ich habe gehört, du warst im Himalaya. Und
ja.
Bist du dahin geflogen? Bist du da? Aber warum warst du da? Und
jetzt wollte er mich wieder aufs Glatteis führen, ne? So mit dem Fliegen. Ja, natürlich bin ich dahin geflogen. Ich finde auch, das ist jetzt meine echte Überzeugung. Das ist übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg eine Idee der internationalen Gemeinschaft gewesen, das Fliegen günstig zu machen. Jetzt sind wir ja so fast auf dem gegenseitigen Trip. Aber damit die Leute um die Welt fliegen und damit die Menschen sich, die Kulturen sich kennenlernen. Und dazu gehörte auch, dass ich nach Nepal und nach Indien geflogen bin. Indien, glaube ich, ist auch so ein bisschen unsere Hoffnung, weil auf der anderen Seite des Atlantiks geht's ja so ein bisschen unter. Bin dann, weil ich auch Spaß an der Bewegung habe, bin dann tatsächlich bis auf 5.545 Meter geklettert. Da war ich über dem Basecamp und hatte vor mir den Mount Everest.
Nicht, hast du all deine Zehen noch dran, ja, ne?
Nix abgefroren.
Wie viele sind auf dem Weg dahin verschütt gegangen? Wie viele sind draufgegangen?
Aber es gibt ja da im Himalaya mittlerweile wirklich so Fähnchen, die da in die,
ja, genau.
Die werden ja nicht mehr runtergeholt, die ganzen Leute, die da verschütt gehen. Ne? Ja. Aber 5.000 ist ja schon ordentlich. Also das spielt ja so ein bisschen wieder deine generelle Einstellung. Du gehst dahin, ziehst durch, gehst auch mal einen Schritt weiter und auch wenn es mal steinig wird, weiter geradeaus.
Ja, aber noch, man entscheidet nicht einfach und fliegt dahin, sondern das war mit Vorbereitung.
Mit Vorbereitung.
Ein halbes Jahr lang bin ich oft in der Woche schwimmen gegangen und einfach mal 50 Meter getaucht, um mich an den immer weniger werdenden Sauerstoff oder dass der Körper besser Sauerstoff absorbieren kann, zu gewöhnen.
50 Meter tauchen, gar nicht schlecht.
Also für mich, ich bin ja jetzt nicht irgendwie die Botskanone, aber ich bewege mich gerne.
Ist doch gut. Ja, Dennis, hast du noch irgendeine Frage? Irgendwie?
Ich bin für heute durch.
Du bist wirklich? Du bist durch?
Ja.
Okay, komm schnell, dein Lieblingsort im Ruhrgebiet, respektive hier Bottrop, Gladbeck, Dorsten, gibt es da irgendwo einen Ort, wo du gerne bist?
Also ich habe ja gerne Überblick.
Was
oben
heißt
auf die Halde, klar.
Auf der Halde. Alles klar. Halten wir einfach mal fest, Dennis. Er ist einer, der Steine wegräumt. Er ist jemand, der Verwandtschaft in Papua-Neuguinea hat.
Mhm.
Und der gerne fliegt, aber auch gerne elektrisch. Gucken wir einfach mal. Ich finde das mit der HRW sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine unserer ganz, ganz, ganz großen Stärken, die wir hier in unserem Bereich haben. Die müssen wir wirklich ein bisschen mehr in den Fokus rücken.
So ist es, ja.
Deswegen schreiben wir uns beide jetzt ein bei autonomem Fahren, ne?
Ja, klar. Ich werde Langzeitstudent.
Außerdem kriegt man dann nicht ein Ticket umsonst für Bus?
Hat nur Vorteil.
Ja gut, Peter, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wir wünschen dir natürlich viel, viel Glück auf dem Weg, eventuell nach Berlin. Warten wir jetzt mal ab, was am 23. passiert. Ist richtig, ne?
23. ja.
Dennis, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war das letzte Mal Bundestagswahl. Und nach der Bundestagswahl treffen wir uns hier und machen Kommunalpolitik.
Ja. Das wird spannend.
Dann geht's richtig rund.
Aber so was von.
Ja, das sind ja dann mehr Kandidaten. Ne?
Deswegen fangen wir früh an.
Deswegen, ich habe ja auch schon ein paar Sachen noch stehen, aber die frage ich dich, wenn wir das nächste Mal die Bundestagswahl haben wir dann durch und dann können wir über die Kommunalpolitik ein bisschen reden und über abgesenkte Bordsteine. So, das war das Bonusbierchen und euch noch einen schönen Sonntag und ja, wir hören uns. Tschüss.
Danke.
Tschüss.